und sie deckt sich mit dem Predigtthema: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich weiss nicht, ob du diese Aussage auch mal für dich brauchst. Vielleicht ist es nicht unbedingt der geläufige Ausdruck bei uns. Es ist vollbracht. Aber es ist eine Bedeutung für etwas, das seine Vollendung gefunden hat. Wenn du mal eine Herausforderung gehabt hast, im Beruf oder in der Familie, hast du vielleicht mal gesagt, wenn du es gelöst hast, es ist vollbracht. Oder ich, wenn ich meinen Fußballverein verfolge und dass ich tapfer in der Meisterschaft möglichst ganz vorne etabliert, wie im vergangenen Jahr, denn die letzte Meisterschaftsrunde gespielt ist und der Fußballclub ist erst, dann kann ich auch sagen, es ist vollbracht. 86 Runden, am Schluss zuerst eine Leistung. Doch diese Aussage, oder ist es eher ein Anspruch, hat noch ein anderer, uns sehr bekannte Persönlichkeit gesagt. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der Urheber von diesen Worten hat dies kurz vor seinem Tod gesagt. Er hatte keine geringere Aufgabe gehabt, als die Menschheit zu retten. Und deshalb sind das drei Worte, die über das Schicksal von uns Menschen entscheiden. Und nein, es handelt sich nicht um ein Filmzitat in einem Science-Fiction-Film, wie so oft, wenn die Welt untergeht. Sondern die Rettung von der Menschheit für jedes einzelne von uns hat ganz real stattgefunden. Wir finden die Worte in der Bibel, im Johannes, Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Dort lesen wir: Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Dann sagte er und erfüllte damit die Voraussage der Heiligen Schrift: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Stab und hielten den Schwamm Jesus an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Was Jesus da vollbracht hat, werden wir vermutlich nie ganz nachvollziehen können. Warum entscheidet sich Gott, seinen Sohn in die Erde zu geben, um für die Menschheit derart grausam zu sterben? Schwierig, das in Worte zu fassen, in Gedanken aufzunehmen und zu erklären. Er ist buchstäblich durch die Hölle gegangen, um uns genau von der zu bewahren. Er rettet uns davor mit dieser Tat, vor unseren Verfehlungen, Fehlern, Schwächen, Neigungen, Sünden, wo wir eigentlich dafür gerade stehen müssten. Und wenn wir ganz global in die Welt schauen, dann brauchen wir nur die Nachrichten anzuschauen, oder WhatsApp, oder die Informationszentren wie Watson, oder Now, oder SRF News, Und wir erkennen ultimativ, die Welt hat dringendst einen Retter nötig. Wir wissen, in allen Zeitaltern von unserem Dasein hat per se die Menschheit nichts dazu gelernt. Es gibt keine Generation, die souverän ihre Zeit abgelebt hat. Wir Menschen sind einfach besessen und getrieben. Und ein paar Wörter dazu sind Habsucht, Missgunst, Neid, Eifersucht, Geltungsdrang, Egoismus, Diebstahl, Unterdrückung, Machtmissbrauch. Der Mensch dreht sich um sich selber. Vom Weltfrieden sind wir weiter weg denn je. Die selbsternannte Weltmacht und Schiedsrichter von dem Planet rüstet waffenmässig wieder extrem auf. Die globalen Ernährungsgrundlagen werden ausgenutzt und missbraucht, was das Zeug hält. Und die Schöpfung hat einerseits eine Schönheit, aber sie ist umweltbedingt am Anschlag. Katastrophen auf allen Kontinenten zeugen davon. Und ich, du, als Teil von dieser Schöpfung, hineingesetzt in die Gesellschaft, wie sieht es in meinem und in deinem Leben aus? Ich brauche einen Retter. Wir brauchen den Retter. Ein Lied in dieser Gemeinde, wo wir singen, hat unter anderem die Zeile: Kenne meine Sünde gut. Wie wahr. Der Heilige Geist, der uns lebt, überführt uns. Darum erkennen wir ja überhaupt eine Sünde, einen Fehler. Hast du dich auch schon gefragt, wie stehe ich eigentlich vor Gott? Ich frage mich das hier und da. Wie stehe ich eigentlich als gläubiger Christ vor Gott? Denn ich bin ein gläubiger Christ. Ich glaube an Gott. Ich glaube an das Erlösungswerk, das Jesus für mich da hat. Ich habe das persönlich angenommen. Ich nehme es für mich in Anspruch. Und doch bin ich fehlerhaft. Ich bin anfällig auf Schwächen, wo ich nicht einfach so wegwischen kann und wo ich einfach nicht endgültig beerdigen kann. Wir haben letztens in der Gemeindeleitung über das diskutiert. Von Gott her ist der Mensch, der an ihn glaubt, rein. Sonst könnten wir nach unserem Abschied von dieser Welt nicht in den Himmel gelangen. Und es ist nicht jedem vergönnt, auf dem Sterbebett sein Leben am Schluss noch am Herz zu übergeben. Unzählige Unfälle auf der Strasse oder Krankheiten, die einem wie ein Fallbiel ereignen, mit dem sofortigen Tod mündet, die Leute haben keine Chance, im Leben noch zu Jesus zu kommen. Wenn wir aber in den Himmel wollen, dann müssen wir rein sein, denn im Himmel herrscht reinste Reinheit. Doch was ist mit den Fehlern, die wir jetzt machen noch? Und ich und du? Und mit wo keine Fehler hat. Sonst muss er nachher gerade zu mir kommen. Ich will ja wissen, wie er das macht. Ein Bruder aus der Gemeindeleitung hat gesagt, wir sind gerechtfertigte Sünder. Wir sind gerechtfertigt vor Gott durch den Glauben und durch das Erlösungswerk. Ein amerikanischer Theologe, der Gordon MacDonald, hat mal gesagt, fast jeder grosse Schritt in meiner Entwicklung, den ich gemacht habe, verdanke ich irgendeinem Fehler. Aus Fehler lehren. Sich überführen lassen. Sich reflektieren. Fehler machen. Eins, zweimal, zigmal. Aber das Bewusstsein haben. Ich mache einen Fehler. Der Geist Gottes überführt uns. Ich weiss, von was ich rede. Bevor ich Jesus gekannt habe, bin ich ein schwieriger Kanton gewesen. Und es gibt Leute hier unter uns, die kennen mich. Von früher. Durch das, dass ich Jesus in mein Leben hat dürfen, reinnehmen, ist es der Geist Gottes, der mich überführt. Und ich das, was ich vorher als normal und natürlich angeschaut habe, zudem mache ich es auch weniger, das muss ich auch sagen. Also ich lehre schon. Und Gott bringt mich weiter in der Entwicklung. Im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 5, da lesen wir drüber. Denn wenn wir in der Taufe sein Todesschicksal mit ihm geteilt haben, so werden wir auch mit ihm leben. Damit steht fest, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden. Auch nicht von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben und dann, und davon sind wir überzeugt, werden wir auch mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht über ihn. Christus ist unser wegen, unserer Sünde wegen gestorben, und zwar ein für alle Mal. Jetzt aber lebt er, und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Puh! Das ist eine Message. Puh! Das muss man theologisch verarbeiten können. Die Konsequenzen der Fehler sind manchmal heftig. Und es ist sehr schwer, daran zu glauben, dass man aus Fehlern lehren können, also dass man aus Fehlern etwas Gutes daraus herausmachen kann. Aber genau darum geht es. Man könnte sich wünschen, dass man bestimmte Fehler gar nie gemacht hat. Und dass man das Rad der Zeit zurückdrehen könnte und sagen, wieder zurück, 20 Jahre, Vergebung und alles, und dann ist es fertig, und dann ist es gut, und du kannst ein Häkchen machen. Aber es ist nicht möglich. Doch der Schmerz, den man erleidet, oder die Trauer, die man empfindet, wir wissen als Christen, Gott ist da. Gott ist immer da. In welcher Not, dass ich auch stecken tue. Gott gibt mir und dir eine Zusage. In Jesaja, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Gott steht an unserer Seite. Ich fühle es nicht immer. Und ich fühle es auch nicht immer sofort. Habe aber Vertrauen. Gott ist mir nahe, wenn mein Herz zerbrochen ist, lesen wir im Psalm 34. Oder im Psalm 23, er tröstet mich, durch ihn bekomme ich neue Kraft. Ich lese euch nochmal den 11. Vers in dem 6. Kapitel. Das gilt genauso für euch. Und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Und im Kapitel 3 vom Johannesevangelium, Vers 9. Wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seinen Geist geschenkt, der in ihm wirkt. Als Kind Gottes kann er gar nicht länger sündigen. Es sind einfach unglaubliche Aussagen. Und die Frage ist doch, mit mir nimmst du das für dich in Anspruch? Auch im Kapitel 3 steht, ab Vers 19, darin zeigt es sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. Jetzt. Müsst ihr gut hören. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt, und wer von uns kennt das nicht, und dich schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Er kennt uns ganz genau, kann uns also unser Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, dann dürfen wir voller Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Voller Freude und Zuversicht. Wir wissen, dass der Heilige Geist, der Gott uns geschenkt hat, dies bestätigt. Wir müssen es einfach in Anspruch nehmen. Wisst ihr, was Sünd heisst, übersetzt? Im Verständnis bezeichnet die Sünde den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen. Und wer ist getrennt von Gott? Wer ihn nicht angenommen hat. Der ist getrennt von Gott. So du Gott angenommen hast, in dein Leben hineingerufen hast, Jesus als dein Retter, Heiland, Messias, Erlöser, angenommen hast, bist du gerechtfertigt vor Gott. Man kann nichts dazu tun. Nichts wegnehmen, nichts hergeben. Nicht. Die frohe Botschaft richtet sich an die Menschen, die eigentlich gescheitert sind. Menschen, die eben unvollkommen gewesen sind. Der Theologe Augustinus Aurelius bringt es auf den Punkt. Denen, die Gott lieben, verwandelt er alles in Gutes. Auch ihre Irrwege und Fehler lässt Gott ihnen zum Guten werden. Das ist die geistliche Sicht von dieser Unvollkommenheit. Und am Karfreitag ist Jesus mehr als ein moralisches Vorbild oder ein spiritueller Guru. Sein Ziel war nicht nur, die Welt ein bisschen zu verbessern oder den Menschen eine Anleitung zu geben zu einem gelingenden Leben. Er ist stellvertretend für alle Menschen für dich und mich gestorben. Und wir können nichts mehr dazugeben. Es ist vollbracht. Der Prophet Jesaja schreibt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sind wir geheilt. Das ist ganz ein anderer Status, den wir haben. Oder wo wir manchmal denken, wir haben. Oder ich zumindest mich wieder von meinem Gewissen auffressen. Das heisst ja nicht, dass wir eben nichts mehr Schlechtes machen. Aber aus geistlicher Sicht ist die Botschaft klar. Natürlich, wir haben weltliche Gesetze. Und wenn ich zu schnell fahre, kann ich einen Bus. Aber das ist ja nicht so tragisch, wenn es nicht innerorts ist. Wir machen Fehler, immer noch. Es bedeutet viel, jemandem zu vergeben, auf jemanden zuzugehen, Fehler zuzugestehen. Und das Gewissen will uns auffressen, doch Gott ist grösser als das Gewissen. Das heisst nicht, dass wir dem anderen nicht helfen geben oder um Vergebung bitten. Es ist eh besser, wenn man mit den Menschen gut auskommt. Man hat ein geringeres Leben, wenn man gut auskommt, miteinander. Jesus macht heil, was zerbrochen ist. Was bei mir und bei dir zerbrochen ist, hat er geflickt. Damit wir Frieden haben. Glaubst du das? Gut. Einer. Nein, ich weiss. Nimmst du das in Anspruch für dich? Wenn ja, dann hast du den Frieden mit dir selber. Du hast den Frieden mit den Mitmenschen und du hast den Frieden mit Gott. Und das ist ein guter Grund, sich zu freuen. Bleiben wir nicht in der Trauer. Ich bin auch einer, der gerne nachempfinden will, weil ich so ein Gefühlsduselmensch bin. Aber ich kann manchmal nicht nachempfinden und dann sage ich, okay, du musst es ja gar nicht. Oder gestern, auf dem Weg mit dem Jürg, wo der Henry die Passage gelesen hat, ist mir der Film The Passion of Christ in den Sinn gekommen. The Passion of Christ von Mel Gibson zeigt sehr deutlich auf, was das eigentlich geheissen hat. Ein total kaputter Jesus. Die Filmkritiker sagen sogar, der Film ist viel zu hart gemacht worden. Eigentlich dürfte man das gar nicht so zeigen. Wenn ihr mal Gelegenheit habt, schaut ihr mal oder schaut ihr mal wieder. Dort gibt es Szenen, da komme ich fast in Trauer. Aber es bleibt nicht bei dem. Und das ist ja auch vor 2000 Jahren passiert. Nicht jetzt, wir sind jetzt. Was das Holz bedeutet, das wissen wir. Und was der Nagel bedeutet, stellvertretend für unsere Hände und Füße, die uns irgendwo durchtragen, nur nicht zu Gott. Das wissen wir auch. Kreuzigt nach römischer Art. Propheten haben es gezeigt, bevor es die Kreuzigungsart oder die Todesart überhaupt gegeben hat. Aber wir müssen wissen, das Kreuz, der Nagel, ist nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht am Holz geblieben. Es ist weg. Das müssen wir einfach wissen. Und für uns in Anspruch nehmen. Und der Vorhang zum Allerheiligsten, der bedeutet, dass der Weg zu Gott frei ist, ist verrissen. Es gibt keinen Vorhang mehr vor Gott. Für uns. Das müssen wir einfach in Anspruch nehmen. Und sonst müssen wir aneinander erinnern, dass es so ist. Und sonst müssen wir das Wort Gottes lesen. Noch einmal sage ich euch, freut euch, freut euch. Werdet euch bewusst, was Gott für dich, für mich gemacht hat. Amen. Und jetzt gehen wir in den Lobpreisteil hinein. Und wir sind einfach eingeladen. Der Anspruch.